Ich habe heute eigentlich geplant, euch eine andere Predigt zu halten. Ich war gestern Abend auf einer sehr langen Autofahrt, wo auch ein paar hier mit waren, und habe mich irgendwie auf dieser Autofahrt umentschieden und habe mich heute entschieden, euch eine Geschichte zu erzählen, weil wir so ein bisschen auch in die Osterzeit reinkommen und ich musste eine Geschichte erzählen von jemandem, der mir sehr viel wert ist auch, dem ich irgendwie nahestehe. Und das ist jemand, der ist ein super politischer Typ, der ist so schon lange gewesen, ist super aktivistisch unterwegs, und ich bewundere das voll an ihm, weil er so voll auch brennt für eine Sache, wo er super viel auch rein investiert. Und durch seinen Aktivismus lebt er jetzt nicht gerade so in der Mitte der Gesellschaft, sondern eher so ein bisschen abgesondert. Und er lebt nicht in Deutschland, er lebt in einem anderen Land, das auch gerade tatsächlich besetzt wird von einem anderen Land. Und so die meisten leben zwar irgendwie in so einer relativen Freiheit, aber es sind tatsächlich so Soldaten auch, die dann auch die Leute schikanieren vor Ort, und sie müssen auch tatsächlich Steuer zahlen an ihre Besatzer. Und seine Besatzer haben sozusagen so einen eigenen Machthaber auch eingerichtet in diesem Land. Und der hat auch so eine Geheimpolizei gegründet, die tatsächlich auch dann so die Leute bespitzelt, um herauszufinden, so wie die stehen zu dieser, zu der Regierung da, die da von außen gekommen ist und sich eingesetzt hat. Auch politische Gegner ermordet werden. Es gab auch größere Proteste, wo Menschen getötet wurden. Also ist nicht einfach. Es gibt tatsächlich aber einige oder viele, die sich so mit der Situation noch abfinden, die auch irgendwie in so einer sie recht entspannt leben können, so, weil sie sich halt irgendwie anpassen. Aber einige, die auch sehr darunter leiden. Und diese Person, von dem ich euch erzähle, der nimmt es nicht einfach so hin. Und ich habe da auch eine Menge Respekt vor. Und er lebt auch tatsächlich irgendwie Gefahr darin. Und er ist aber auch Teil von so einer Gruppe, die selber auch revolutionär aktiv ist. Also die wollen auch gewaltsam zurückschlagen. Und ich finde das irgendwie krass, und ich merke auch voll, das schreckt mich total ab, so mit meinem behüteten europäischen Blick so. Und was ich auch krass finde, er ist Teil auch von so einer Gruppe, die manchmal auch eben die Leute angreift, die eigentlich zur eigenen Gruppe gehören. Also die halt kooperieren mit diesen Besatzern. Und das, denke ich mir auch so, hey, also irgendwie greift ihr dann auch eure eigenen Leute an. Also es ist ein bisschen, es ist eine schwierige Situation. Und er ist gläubig. Er ist Christ geworden, kann man sagen. Ja, er will auch Jesus voll radikal nachfolgen. Macht es jetzt auch schon eine Zeit und auch hat es auch erlebt, dass Menschen irgendwie durch seine Gebete geheilt werden. Hat auch Dämonenaustreibung mitgemacht, so wildes Zeug. Und auch krasse Sachen so erlebt. Und er ist immer noch Teil dieser Gruppe, er identifiziert sich auch mit diesen Zielen dieser Gruppe. Aber desto mehr er irgendwie auch mit anderen Christen so unterwegs ist, je weniger Zeit investiert er in diese Gruppe. Aber er merkt, also so für ihn gibt es da aber voll so eine Schnittmenge. So beide Gruppen, sowohl die Christinnen als auch diese revolutionäre Gruppe, wollen die Befreiung von Menschen. So. Die wollen, dass Menschen, die gerade irgendwie in Unfreiheit leben, irgendwie Freiheit erleben. Und ich merke so, dass das auch bei mir irgendwie, mit meinem westlichen Glauben, christlichen Glauben, so ich habe am Anfang des Jahres gab es auch so mehrere Predigten dazu, wo ich das auch so ein bisschen gezeigt habe, dieses so, dass wenn Jesus von Erlösung spricht oder von Befreiung, dass es oft was Inneres hat, aber auch was Äußeres, das hat was so Gegenwärtiges, manchmal ist es aber auch mehr so eine Hoffnung auf so eine Erlösung in der Zukunft. Und ich bin halt geprägt von so einer Kultur, wo halt Erlösung eher so was Inneres ist, so was ich fühle. Ich habe so Frieden in meinem Herzen. Und für ihn aber halt das nochmal ganz anders ist. Da ist viel mehr so diese äußere Befreiung, diese äußere Erlösung, die für ihn eine Rolle spielt. Ja, so wie irgendwie die Israeliten in der Sklaverei in Ägypten, also die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose das Volk auf der Sklaverei führt, so, das ist so voll was, wo er merkt, so, okay, das ist so was Konkretes, die konkrete Lebenssituation in meinem Land, die sich irgendwie ändern soll. Und ich merke auch voll, dass auch da so Erwartungen sind an Jesus, wo ich gar nicht manchmal so genau weiß, ob die eigentlich zutreffen. wo ich mich auch frage, so, ist es wirklich dieser Jesus, also ist es wirklich das, was Jesus vorhat? Ist es wirklich so diese Befreiung, diese Erlösung, die Jesus davor hat? Und ich merke auch, dass ich mich darin auch selber hinterfragen kann, so, was sind eigentlich meine Erwartungen? Was denke ich eigentlich, wie Jesus erlöst? Oder was Jesus vorhat, auch in meinem Leben oder in deinem Leben oder auch in Saarbrücken so? Wo sind da vielleicht auch festgefahrene Blickwinkel, wo ich denke, so, ah ja, so ist Jesus. Und dann merke ich aber, vielleicht bin ich da auch festgefahren, vielleicht sehe ich das nicht immer so klar. Und ich habe es gerade schon gesagt, so wenn man im Neuen Testament so anschaut, worüber Jesus so redet, dann ist dieses Thema Reich Gottes ganz groß. Diese eine Welt, die wirklich befreit ist, die wirklich irgendwie heil ist, die wirklich erlöst ist. Das ist so voll das Thema von Jesus. Und wir haben das so zusammengefasst, auch in diesem Jahresthema, so wenn der Himmel auf die Erde kommt, so wenn sich Himmel und Erde berühren, dann ist irgendwie Reich Gottes da. Da regiert nicht irgendwie Angst, da regiert auch nicht irgendwie Unfreiheit oder Depression und aber auch keine so Despoten, die irgendwelche Geheimpolizisten haben, die uns bespitzeln. So das alles soll quasi erlöst werden, das alles soll befreit werden. Sondern, also Gott soll regieren, ne? Das Reich Gottes. Gott soll regieren, Gott befreit, Gott erlöst von Ängsten, von Sorgen, von Schuld, aber auch von Fremdherrschaft, ja, so wie das eben in diesem Land ist. Und ja, und das ist so meine Frage, wie sieht das heute aus? Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das aus, so Himmel auf Erden? Wie sieht das aus in Saarbrücken für uns hier heute? Ich löse es mal so ein bisschen auf. Fun Fact, diesen Bekannten kennt ihr alle. Er ist ziemlich berühmt. Manche von euch haben jetzt vielleicht auch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen nicht euch die ganze Wahrheit erzähle. Ich spreche nämlich von jemandem, der heißt Judas. Judas Iskariot. Er ist einer der 12 Jünger von Jesus. Er ist derjenige, der Jesus verraten hat. Er diesen Beinamen hat, Judas der Verräter. Und dieser Judas, der erwartet, dass jemand kommt und der irgendwie befreit, der irgendwie erlöst. Aber er erwartet auch jemanden, der irgendwie so sich das Schwert in die Hand nimmt und der dann losgeht und der so viel Macht ansammelt, die quasi größer ist als die Besatzer, also das Römische Reich zu der Zeit von Judas. Und der die verdrängt mit Gewalt und der Frieden bringt, der Freiheit bringt, der irgendwie Aufatmen bringt so. Dass sie nicht mehr bespitzelt werden, dass sie nicht mehr schikaniert werden, dass sie nicht mehr klein gehalten werden, dass sie auch keine Steuern mehr zahlen müssen an die anderen. Und Judas hat so diese Erwartung, vielleicht ist es ja dieser Jesus, vielleicht ist ja Jesus dieser Befreier, dieser Erlöser. Ja, und da frage ich mich so, was sind eigentlich meine Erwartungen davon, wie Jesus handelt, wie Jesus ist? Wie ist eigentlich der Erlöser der Welt? So, wie ist Jesus? Wie funktioniert das? Was hat Jesus vor? Was sind meine Erwartungen? Was ich denke, wie das auszusehen hat? Dieser Judas in der Bibel, der war Zelot und das ist quasi diese revolutionäre Gruppe. Es gab zur Zeit Jesus so einige Parteien, die so miteinander auch so in Konkurrenz waren. Und die auch eine unterschiedliche Beziehung hatten dazu, dass diese Römer irgendwie das eigene Land besetzt haben. Und die Zeloten waren eben eine davon. Und es gibt eigentlich so drei Gruppen, die so im Umfeld von Jesus so besonders auffallen. Oder drei Parteien quasi. Und die erste Gruppe, ich weiß nicht, wenn ihr mal so ein bisschen Evangelien gelesen habt, dann habt ihr ja so, kennt ihr vielleicht die einen oder anderen auch. Die erste Gruppe sind die Sadduzäer. Das ist so die religiöse Elite. Die sind quasi so mit der römischen Besatzung, die sind cool damit. Die haben sich damit eingefunden und die haben auch selber so politische Macht so ganz gut. Die haben Einfluss. Wenn man so sieht, wenn Jesus mal mit denen zu tun hat, die kommen eigentlich nie auf einen Nenner. Die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Und dann, das ist so die bekannteste Gruppe, die kennt ihr auf jeden Fall, das sind die Pharisäer. Das sind so die Gruppe, die mit Jesus am meisten streitet. Und da könnte man denken, ja, die mögen sich am wenigsten. Aber man muss auch sagen, hey, vielleicht haben die ja auch ganz viel miteinander gemeinsam. Wenn die andauernd miteinander reden und sich streiten, dann, vielleicht haben die auch viele Sachen miteinander gemeinsam. So im Neuen Testament, die Person, die am meisten geschrieben hat im Neuen Testament, der fleißigste Briefschreiber, Paulus, der ist auch Pharisäer gewesen. Und die Pharisäer, die sind gar keine Fans von der römischen Besatzung. Die glauben, dass es irgendwie eine Erneuerung braucht, dass es eine Befreiung braucht, aber die muss geistlich sein. Also das kann nur sein, indem wir auf die Knie gehen, auf Bibel lesen, beten, vor allen Dingen die Gottes Gebote halten, dann wird Gott irgendwann uns befreien von dieser Fremdherrschaft. Und dann sind da zum Schluss diese Zeloten, zu denen Judas gehört. Und die haben einiges gemeinsam, auch mit den Pharisäern. Die sind beide keine Fans von den Römern, dass da römische Soldaten sind im eigenen Land. Das finden die schlecht. Aber die beten nicht im stillen Kämmerlein und denken sich so, ah ja, so, bitte Gott, ich bin noch heiliger, ich lebe noch heiliger und reiner und dann wird alles gut. Sondern die denken sich so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, wir schnappen uns das Schwert und dann jagen wir die hier raus. Weil, also so, ganz ehrlich, warum sollen wir im stillen Kämmerlein irgendwie uns da hinhocken? Wir müssen das in die Hand nehmen. Und ich habe es gerade schon gesagt, diese Sadduzäer, die haben Jesus und die sind nicht Fans voneinander. Die Pharisäer haben einiges irgendwie mit Jesus gemeinsam, aber Jesus provoziert die auch andauernd. Also Jesus, manchmal legt er so Gebote Gottes so ganz radikal aus, manchmal aber auch ignoriert er auch manche Gebote fast schon. Und die Pharisäer, die wollen immer sehr rein leben und sehr heilig leben und Jesus ist irgendwie gar nicht so interessiert an Reinheit und Heiligkeit, zumindest nicht so wie die Pharisäer. Und deswegen kommen Pharisäer auch im Neuen Testament immer so als so Besserwisser rüber, die so ganz penibel so alles einhalten wollen. Und aber das passt irgendwie nicht so zusammen. So, was ist jetzt mit diesen Zeloten? Was ist jetzt mit dem Team von Judas? Das Ding ist, Jesus hat in seinem engsten Kreis, diese 12 Jünger, sind zwei Zeloten am Start. Zwei von diesen revolutionären Leuten, die denken so, eigentlich müssen wir die hier rausjagen aus unserem Land. Eigentlich müssen wir selber die Befreiung in die Hand nehmen. Und auch wenn wir Gewalt anwenden müssen. Und die beiden sind quasi ganz nah an Jesus dran und werfen ihre Augen so auf Jesus und gucken so, hä, was macht der so? Was hat der vor mit uns, mit unserer Welt, in der wir leben, vielleicht auch mit unserem Leben? Was plant dieser Jesus? Wir haben bald Ostern und Ostern ist natürlich die Zeit, wo es besonders irgendwie darum geht, um Jesu Hinrichtung am Kreuz, um den Tod von Jesus, wo wir uns damit beschäftigen, aber auch damit, dass Jesus wieder auferweckt wurde vom Tod und was es bedeutet für uns. So, darum geht es in Ostern. Und so zu schauen, so, was hat Gott eigentlich vor mit dieser Welt, mit uns? Und auch, ja, irgendwie mit dir, mit mir, mit Saarbrücken, was hat Gott vor? Und dieses ganze Drama von Ostern beginnt mit einer Entscheidung. Und das ist, deswegen hatte ich so auf dem Herzen irgendwie dieses Thema zu wechseln und euch jetzt davon zu erzählen. Es beginnt nämlich mit dieser Entscheidung, dass Judas Jesus verrät. Warum hat Judas das gemacht? Warum ist Judas so unterwegs mit Jesus und schaut sich den an, so ist es der Befreier, ist es der unser Team sozusagen anführt und dann entscheidet ihn zu verraten. Es gibt keine Antwort direkt im Neuen Testament, aber es gibt so Anhaltspunkte. Es gibt so drei Vorschläge sozusagen, die man so rausziehen könnte aus der Bibel. Der erste Vorschlag ist, Judas ist einfach gierig gewesen. Im Matthäus-Evangelium steht das so, da ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot hieß, zu den Hohepriestern und sagte, was wollt ihr mir geben, wenn ich Jesus euch ausliefere? Und sie vereinbarten ihm 30 Silberstücke. Und von da an suchte er eine günstige Gelegenheit, Jesus auszuliefern. Also Judas scheint auf dieses Geld abgesehen zu haben. Es wird auch an einer anderen Stelle so ein bisschen berichtet, dass er vielleicht auch so Geld veruntreut hatte. Also so er hat so die Kasse von der Gruppe von Jesus so mit sich. Er verwaltet die und er zwackt auch hier und da mal was für sich ab. Also vielleicht war Judas einfach jemand, der es irgendwie aufs Geld abgesehen hat. Das war so sein Laster. Und der irgendwann, dem es einfach überkommen ist und der sich gedacht hat, damit kann ich ein bisschen Kohle machen und ich verrate hier meine Freunde. Vielleicht. Die zweite Möglichkeit ist, Judas war enttäuscht von Jesus, weil er gemerkt hat, vielleicht passt das gar nicht so zusammen, wie ich mir das gedacht habe. Im Lukas-Evangelium steht über Judas, Es fuhr aber der Satan in Judas, mit Namen Iskariot, der zum Kreis der Zwölf gehörte. Und er ging und er beriet sich mit den Hohepriestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern konnte, also wie er Jesus an sie ausliefern konnte. Sie freuten sich und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er willigte ein und suchte eine günstige Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Also in der Geschichte ist er nicht so geldgierig, sondern er bekommt sogar erst Geld angeboten, nachdem er anbietet, Jesus auszuliefern. So. Es wird irgendwie gesagt, dass der Satan ihn einfährt, also irgendwie, ja, so das Böse in ihn so treibt. Vielleicht war Judas enttäuscht. Vielleicht hat Judas gemerkt, dass so die Erwartungen, die er an Jesus hatte, dass Jesus die vielleicht gar nicht erfüllen will. Oder zumindest nicht so, wie Judas sich das gedacht hat. Dass er eben nicht so diese Fremdherrschaft so gewaltsam aus dem Land drängen will. Und für Judas ist das, was gebraucht wird jetzt gerade. Und er merkt, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Jesus das ist, aber ich glaube, der ist das gar nicht. Ich glaube, das will der gar nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit und die letzte, die ich zumindest mir vorstellen kann, ist, im Johannesevangelium verteilt Jesus an seinem letzten Abend, den er mit seinen Freunden verbringt, verteilt er Brot und Wein und sie essen miteinander. Und dann sagt Jesus, dass es einen gibt von diesen 12 Ängsten um ihn, der ihn verraten wird. Und dann fragt einer der Jünger so, hey, wer soll das denn sein? Und dann antwortet Jesus so, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Und Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tu bald. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus und es war Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Also Jesus fordert ihn richtig rauf, so, das, was du vorhast, tu es bald. Und es kann sein, dass Judas tatsächlich denkt, dass er das Richtige tut. Es kann sein, dass Judas denkt, die Revolution steht kurz bevor. Bald geht's los. Und ich bin derjenige, der so den letzten Stups gibt, der so alles in Bewegung setzt. Und dann Jesus quasi endlich der Anführer wird, der Retter wird. Endlich geht's los. Endlich kommt Befreiung, endlich kommt Frieden in das Land. Und vielleicht dachte er, dass er das Richtige tut, ja. Und das Spannende ist, dass er ja auch dann noch sogar Geld kriegt, ja. Das ist sogar noch doppelt. Er verrät Jesus und bringt so das ganze Spiel also so fängt an. Und gleichzeitig knöpft er denen auch noch ein bisschen Geld ab. Also so besser geht's ja gar nicht. Und bei der Festnahme von Jesus zieht tatsächlich einer der Jünger ein Schwert, um zurückzugreifen. Das könnte so der Moment sein, wenn es kippt, wenn die Revolution startet und endlich die Leute rausgejagt werden, die für Unfreiheit sorgen. Und was macht Jesus? Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Vielleicht denkst du, dass er das Richtige tut, aber sein Blick ist verdreht. Seine Erwartungen sind irgendwie, die er so auf Jesus projiziert, die sind irgendwie abgestumpft, die sind irgendwie unklar. Jesus dichtet sich da was in Jesus rein, was er sich vielleicht wünscht, wonach er sich sehnt. Und das sorgt dafür, dass er gar nicht hört, was Jesus eigentlich wirklich sagt. Oder dass er gar nicht so richtig das begreift, in welche Richtung Jesus eigentlich vielleicht gehen will. Und alles, was danach passiert, ist ein riesiger Schock für alle. Auch für Judas. Ja, Jesus wird gefangen genommen und Jesus wird hingerichtet. Und Jesus wird nicht einfach irgendwie hingerichtet, sondern er wird gekreuzigt. Also er wird genagelt an ein Kreuz. Und das ist keine Strafe, die so normale Kriminelle bekommen, sondern das ist eine Strafe, die bekommen nur politische Aufrührer, nur Leute, die eine Revolution anzetteln wollen. Und es wird berichtet, dass Jesus zwischen zwei anderen Männern hängt. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass diese beiden anderen Männer auch Zeloten sind, die das gleiche träumen wie Judas. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass das Geld, das Judas bekommt für seinen Verrat, dass er das wieder zurückgibt und sich dann das Leben nimmt. Bei Lukas ist es was anderes, da kauft er mit dem Geld einen Acker, auf dem er dann tatsächlich einen Unfall erleidet und daran stirbt. Beide Möglichkeiten sind nicht schön. Beide Möglichkeiten sind kein Happy End. Und ich glaube, dass, also ich merke bei mir selber, ich ganz viel von so einem Schmerz von Judas mitfühlen kann, auf die eine oder andere Art und Weise. Und Judas manchmal so ein bisschen in der Kirche so als der böse Verräter so weggetan wird, so, ah ja, das ist der Böse, einer muss es ja machen. Aber ich glaube, dass Judas auch einer von uns ist eigentlich. Und ich finde es sehr schwer auszuhalten, dass Judas zu früh aufgegeben hat. Dass Judas unter der Last des Todes Jesu, an dem er ja schuldig geworden ist, was er dann auch erkannt hat, dass es eigentlich in eine Richtung geht, die er gar nicht will, und dass er in dieser Last zerbrochen ist, obwohl er nur so ein bisschen hätte warten müssen, um zu erleben, dass Jesus aufersteht. Und ich merke voll, Judas erinnert mich total daran, nicht zu früh aufzugeben, sondern zu warten. Weil das hätte alles anders ausgehen können, auch für Judas am Ende. Und mit Judas, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, muss ich mir selbst die Frage stellen, welche Erwartung habe ich eigentlich an Jesus? Was denke ich eigentlich, was der so will? Und in den kommenden Wochen wollen wir so in der Osterzeit uns genau damit beschäftigen. Ja? Was haben wir eigentlich von diesem Jesus zu erwarten? Was hat Jesus eigentlich vor? Wie sieht es eigentlich aus? Himmel auf Erden, da haben wir alle irgendwie vielleicht schöne Bilder im Kopf, was wir so denken, was wir uns wünschen, was vielleicht schön wäre. Aber was hat Gott im Sinn? Was stellt sich Gott vor vom Himmel auf Erden? Ich will uns so irgendwie ermutigen, so die kommenden Wochen mal so dem nachzugehen. So, was sind eigentlich unsere Erwartungen? Was denken wir, wer Gott ist? Was denken wir, wie Jesus tickt? Und das zu überprüfen in dieser Osterzeit, zu schauen, nochmal hinzuschauen, zu fragen, so wie ist eigentlich Jesus? Was will eigentlich Jesus? Und ich weiß nicht, wo du so gerade stehst. Ne? Wir alle, glaube ich, haben an unterschiedlichen Stellen irgendwie so eine Sehnsucht nach Himmel auf Erden. Wir alle haben Vorstellungen davon, was besser sein sollte. Wir alle haben Dinge, die wir in unserem Leben erleben, die besser sein sollten. Und wir alle haben auch Vorstellungen und Wünsche, wie das vielleicht ausgehen, also wie das vielleicht funktionieren sollte oder könnte. Und ja, ich will uns so einladen, einfach die kommenden Wochen in dieser Osterzeit so zu schauen, was wir von Jesus erwarten können. Und ich bin auch ein bisschen gespannt auf die nächsten Wochen. Ich würde gern zum Abschluss beten. Ich glaube, also die Geschichte von Judas, da ist so eine Schwere drin. Und das gehört auch zur Osterzeit. Und das ist auch eine Schwere, die wir vielleicht manchmal so im Leben haben, in manchen Situationen, in manchen Dingen, in manchen Themen, in manchen Beziehungen. Und Jesus ist jemand, der so viel Liebe hat, auch für Judas. Selbst in der Situation, wo er weiß, Judas versteht mich gerade nicht. Aber er ist einer meiner Brüder mit mir am Tisch. Wir essen zusammen und ich liebe ihn. Und er ist angenommen. Und ja, das macht mir auch Mut, auf die Suche zu gehen, zu schauen, wer ist dieser Jesus. Genau, ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, du bist so viel mehr, als ich mir das vorstellen kann. Das, was du, wer du bist, was du tust. Manchmal habe ich so Boxen, wo ich dich irgendwie reinstecke, aber du bist so viel mehr als das. Und ich bitte dich, dass du dich ein Stück weit zeigst. Dass du was irgendwie von deiner Liebe zeigst und uns auch irgendwie zeigst, wo wir vielleicht auf Wegen sind, die uns selbst schaden, die auch anderen schaden. Wir vielleicht sogar denken, dass wir einfach voll mit dir auf einem gleichen Nenner sind. Aber dein Plan noch größer ist, als wir das vielleicht denken. Und ich bitte dich, dass du was von dir spüren lässt, von deiner Liebe, von deiner Annahme. Und ich bitte dich auch voll, dass wir uns daran ausruhen können. Auch noch jetzt, ja, wenn wir gleich zusammen noch Lieder singen. Und segne diese Osterzeit. Zeig uns, wer du bist. Zeig uns, wie Himmel auf dieser Erde aussehen kann. Amen.